herzlich willkommen, meine lieben Football-Freunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie immer Raphael. Ihr hört gerade unsere Folge zum, sagen wir mal, Championship-Recap. Die Champs sind hier und ich hoffe, einige von euch hören auch als Champions zu, falls ihr übrigens von Woche 1 an dabei seid. Habt ihr jetzt unseren Podcast 2345 Stunden gehört, was 39 Stunden sind und 1,6 Tage? Also Leute, vielen Dank dafür. Vielen Dank an die Community. Raphael hat es in der letzten Folge schon im Outro nochmal angesprochen. Vielen Dank für alles an alle und war geil mit euch, wird weiterhin geil mit euch sein. Aber jetzt freuen wir uns erstmal an unseren Championships, oder Raphael?
Oh yes, baby. Oh yes. Oh yes. Ich bin auf jeden Fall... Weißt du, ich bin so beflügelt, weißt du, ich bin einfach beflügelt. Ich fühle mich einfach gut, ich freue mich einfach und, ach, herrlich, beide Finals gewonnen. Wie schön ist das einfach, dass man, ich bin einfach total hyped, ne? Wobei in der Hörerliga, muss man sagen, ist es noch nicht ganz durch. Ich liege mit 20 Punkten vorne, ne? Mein Gegner hat Beasley, ich habe Josh Allen und die Bills Defense, also ich glaube nicht, dass da 20 Punkte aufzuholen sind. Vor allem Josh Allen kriegt auch seine Punkte, wenn Beasley einen Touchdown fängt, von daher... Sollte das durch sein, würde ich mal sagen, zu 99%, aber man weiß ja nie, keine Ahnung, was passieren wird. Vielleicht Josh Allen, wenn mein erster Snap raus, zack, kommt der Backup-Quarterback, wirft die ganze Zeit auf Beasley, zack, habe ich das Ding verloren. Aber ja, freue mich auf jeden Fall mega, weil ich dann auch nächstes Jahr wieder in der Hörerliga mitspielen darf.
Als, ja, stimmt.
Als Gewinner, das habe ich mir auf jeden Fall verdient. Und ja, in der anderen Superflex bin ich auch durch. Dritte Mal in Folge da die Championship geholt. Auf jeden Fall cool. Mit Brady-Evans-Kombination habe ich am Samstag schon mal echt einen guten Start gehabt. Und ja, am Ende, glaube ich, mit 20 Punkten jetzt gewonnen. Hab noch Josh Allen. Also ja, das ist auf jeden Fall krass. Mega, ja, definitiv mega Fantasy-Jahr. 7-mal Playoffs, 3 Halbfinals gewonnen, 2 Finals gewonnen. Auf jeden Fall eine richtig geile Ausbeute. War auf jeden Fall das spannendste, emotionalste, aufregendste und qualitativ hochwertigste Fantasy-Jahr bisher für mich. Und auf jeden Fall Gruß an alle, die mit mir in der Liga gespielt haben. War auf jeden Fall richtig competitive, war richtig geil. Alle waren am Start bis zum Ende und ja, Killer auf jeden Fall.
Ja, wir haben vorhin ja schon drüber gesprochen. Bei mir ist das einzige Negative, dass, also abgesehen davon, dass ich in Anführungsstrichen nur 2 Finals bestritten habe und dann eben auch die 2, wenn Stefon Diggs nicht, ich glaube 54 Punkte sind's, macht, auch beide gewinnen werde, dann, was wollte ich jetzt sagen? Ja, dann, also das einzige Negative ist, dass ich tatsächlich viel zu viele Ligen hatte und das mich so ein bisschen gestört hat. Also ich habe da Respekt an alle, die in unserer Community, wie hier Lutz ist ja das beste Beispiel, irgendwie 15 Ligen oder so hat. Also ich weiß nicht, wie der das macht und habe da größten Respekt vor. Das will ich nächstes Jahr ein bisschen reduzieren, aber ansonsten war es natürlich auch wie immer, also wann ist denn mal kein geiles Fantasy-Jahr, ne? Und vor allem dann in der Home Dynasty dann noch den Titel zu holen, das, ich möchte mich jetzt da natürlich nicht, also ist ja noch nicht fertig, aber wenn es soweit ist, dann möchte ich da auch jetzt nicht das zu groß raushängen lassen, aber es ist schon ein schönes Gefühl.
Ja, ist so, ne? Wie gut war eigentlich jetzt im Nachhinein dein David Johnson Trade? Hättest du ohne den David Johnson Trade die Pipeline gewonnen oder hättest du da knapp doch noch gewonnen? Weißt du das eigentlich aus dem Kopf? Boah, weil da hat er wieder, keine Ahnung, ja, 25 Punkte gemacht.
Also. Die Pipeline war eine knappe Sache. Da hat er 28,9 Punkte gemacht. Meine Alternative wäre ja Sieg oder Gore gewesen. Ich weiß gar nicht, was Sieg gemacht hat. Gore hat 6,3 gemacht. Was Sieg gemacht hat, kannst du mir wahrscheinlich sagen. Aber ich glaube,
ja, 10,
ich hätte
11 oder so. Aber du hättest ja wahrscheinlich dann Gibson auf Running Back getan und dann DK gespielt, oder?
17,9, nee, ich hätte schon einen Sieg gespielt, also 10 runter, ich hätte trotzdem gewonnen, nee, ich hätte nicht gewonnen, doch, ich hätte trotzdem gewonnen, aber es wäre knapp geworden, ja. Okay. Also trotzdem, der David Johnson Trade, der war einfach der Knaller und ich hätte ja auch Nick Chubb dann wahrscheinlich, ja, also es kommt viel zusammen, ne, wäre knapp geworden, auf jeden Fall war es so ja auch schon, ne, Johnny hatte zum Glück ein paar Stinker wie Lynn Bowden und Robert Tonyan. Und Derrick Henry natürlich auch, ist ja auch ein Stinker mit seinen unter 10 Punkten. Deshalb, ja, also war...
Was machst du denn jetzt in Zukunft mit David Johnson? Ist das für dich jemand, wo du sagst, boah, fuck, ey, jetzt habe ich den am Arsch? Ich meine, war ein Win-Now-Move natürlich für dich. Klar hättest du das so im Vakuum niemals gemacht, ne, Landry dafür abzugeben. Einfach weil ein Wide Receiver ist und konstant ist und bei David Johnson weißt du halt nicht, was nächstes Jahr passiert. Mhm. Was erwartest du von David Johnson? Würdest du versuchen, den weiter zu traden? Was verlangst du von ihm? Würdest du dir schon reichen, wenn man dafür quasi so ein, ja, sag ich mal, ein Late First oder so gibt, würde das schon reichen. Ich meine, in der Pipeline ist das ja auch so, dass die besten Spieler quasi schon von den Unis geclaimt werden. Mhm. Wahrscheinlich ist in der Pipeline dann in der ersten Runde vielleicht maximal die ersten 4, 5 Picks oder so überhaupt irgendwie relevant. Meinst du, das würde dir schon reichen oder was willst du haben für David Johnson?
Ne, ich bin ja sowieso nicht so der Pick-Freund, deshalb wäre der Pick relativ uninteressant für mich, aber ja, ich bin ja generell immer offen für alles, ich würde, also auch Nick Chubb, ne, ist für, also für mich ist ja nichts unverkäuflich, deshalb David Johnson, seine Zukunft, keine Ahnung, ich bin da so ein bisschen skeptisch tatsächlich, aber darf seinen Wert natürlich jetzt nicht schmälern, sonst kriege ich ihn nicht mehr weg. Also, ja, ich nehme gerne Angebote entgegen, ich bin auch mit dem James Robinson zufrieden, glaube ich. Wenn der nächstes Jahr mit Trevor Lawrence da ordentlich rumhantiert, dann
würdest du okay. Corey Davis 1-1 gegen David Johnson
trainen? Ja. Corey Davis nächstes Jahr bei den Cardinals, natürlich.
Ja, okay. Weiß man ja schon ungefähr schon so die Range. Also du würdest ihn schon lieber abgeben als behalten, ne?
Na, also nein. David Johnson ist ein League-Winner.
Ein ja, League-Winner. Total authentisch jetzt. Ja, nice. Ja, definitiv. Ja, das ist also...
Ein League-Winner war der, Raphael. League-Winner 2019. Chris Godwin
muss mindestens
her. 20.
Ja, safe. Chris Godwin muss mindestens her, ne?
Ja. Will ich den überhaupt haben in Tampa?
Plus First und Second, klar.
So ist es nämlich.
Verstehe ich. Ja, natürlich, klar.
Ja. Aber ja, war ein guter Trade. Also da den Championship auf jeden Fall schon klar gemacht, weil da spielt keiner mehr. Was habe ich überhaupt gewonnen? Ich glaube, ein Trikot. Ein Trikot von der Arizona State University. Und hast du deinen Spiel um Platz 3 da wenigstens gewonnen?
Ja, habe ich.
Ja, siehst du, dann kriegst du wenigstens eine Kappe von Georgia.
Nee, echt? Will ich überhaupt nicht haben, will gar keine Kappe haben. Meine Ohren sind nicht proportional perfekt zu meinem Kopf. Ich habe einen großen Kopf und wenn ich eine Cappy anziehe, sieht total scheiße aus. Ich habe gar kein Gesicht dafür.
Dann kriegst du eine Mütze.
Aber genau, dieses Cap kriegt doch der Rose Bowl und Dingensbums-Gewinner. Wir dürfen uns sowas aussuchen für, weiß ich nicht, 30 Euro oder so vom Fanshop. Egal.
Ja, kann auch sein, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall gibt es Preise.
Das ist auch besser. Auf
jeden Fall. Aber ich habe richtig Bock auf mein Pat Tillman Arizona State University Jersey. Also da bin ich Feuer und Flamme jetzt für.
Ja, mega. Ist doch voll übertrieben geil. Ich hätte es richtig gefeiert. Ja, nächstes Jahr hole ich mir das Ding und dann hole ich mir von Georgia auf jeden Fall. Ja, ich komplett ausflippen. Das aber ist ein geiler.
Also Nick Chubb kannst du auch haben. Ist jetzt natürlich teurer geworden, aber...
Ja, ich guck mal. Samir White wahrscheinlich hole ich mir dann nächstes Jahr.
Ja, okay. Geht natürlich auch. Ja, gut, Raphael. Also wir sind Champions, ne? Um das nochmal zu erwähnen.
Wir sind Champions, ja. Aber auch an der Stelle auch mal an die Leute, die jetzt irgendwie... Also ich freue mich natürlich, wenn ihr Shoutouts gibt an uns, ne? Und sagt, ey, ohne euch hätte ich das nie gewonnen und dies und das. Aber ich will auf jeden Fall nochmal dazu anregen und sagen... Ihr habt das Ding selber geholt, wenn ihr es geholt habt. Ne? Also wir haben mir nur Tipps gegeben. Ihr habt am Ende aufgestellt. Ihr habt am Ende die Waiver-Claims gesetzt. Ihr habt am Ende die Trades gemacht. Also vielen Dank auf jeden Fall für die Shoutouts. Aber ihr habt das Ding geholt. Ihr seid die Champs. Und der ganze Ruhm gebührt euch auf jeden Fall.
So ist es. Und alle, die es nicht geschafft haben. Ich muss natürlich auch dazu sagen, dass ich ja, weiß gar nicht, wie viel es im Endeffekt sind. 10, 11, 12, irgendwie so viel liegen spiele. Ne? Also im Endeffekt schon eine magere Ausbeute. Also wenn ihr wenig Ligen spielt und das Championship-Game noch nicht mehr erreicht habt oder so, dann ist das jetzt kein Beinbruch, weil so mir geht's in einigen Ligen genauso. Aber nächstes Jahr kommt die Zeit, um es besser zu machen. Jetzt startet die FIFA-Evaluation, spätestens jetzt, wenn ihr es nicht schon unter der Saison gemacht habt. Und vielleicht kommt ja auch bald der League-Blogger-Artikel endlich raus. Ihr werdet ja früh genug von mir erfahren, tatsächlich. Ja, apropos erscheinen, ich gebe mal so einen Ausblick auf die nächsten Folgen, weil jetzt haben wir ja, ist ja alles vorbei, ne? Also, reicht denn dir so ein bisschen Leere auch?
Mega, ich find's voll, also, ich habe ja schon mal gesagt, dass die Saison mich sehr ausgepowert hat und sehr intensiv war für mich. Trotzdem muss ich sagen, Football ohne Fantasy ist zwar, ja, weißt du, fürs Herz und für den Kreislauf besser, aber ich hab's ja schon quasi im späten Slot gestern gemerkt, dass es ja, es ist nicht so aufregend ohne Fantasy, ne? Es ist halt so. Aber die Playoff-Games, also die dann, die Divisional Rounds und dann Championship Rounds und so, das ist dann schon auch wieder geil und so. Aber jetzt, Woche 17, weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt irgendwas gucke und vielleicht was mit der Frau irgendwie mache, weil ist nicht mehr so interessant, wenn kein Fantasy dabei ist.
Ja, vor allem mussten die lange genug auf uns verzichten.
Ja, definitiv.
Zweimal die Woche Folge, Vorbereitung, Nachbereitung. Also wir haben 2345 Stunden ungefähr mal zwei gehabt, nehme ich mal irgendwie an. Ja, also schon jetzt endlich mal Zeit für was anderes. Und ja, mir wird es natürlich auch fehlen, weil ich, also wenn wir dann nächste Woche, wir Cardinals, gegen John Walford auf Quarterback verlieren werden, dann habe ich nichts mehr, woran ich mich noch irgendwie hochziehen kann, ne?
Das
ist schon sehr deprimierend, muss ich sagen. Aber gut, wir, Ausblick, starten im neuen Jahr mit einer Folge wöchentlich am Dienstag bis zum Super Bowl erstmal. Dann wollten wir eine kleine, aber feine Pause machen. Die erste Folge kommt somit dann, wenn ihr es hört, heute in einer Woche, also Dienstag, der 5. Januar. Kein Start-Sit-Saturday mehr. Warum wir das jetzt auch nicht machen für die Leute, die in Woche 17 spielen und warum ihr keine Woche 17 spielen solltet, werden wir später nochmal erläutern. Genau, ansonsten gibt es in der heutigen Folge natürlich so ein paar kleine Takeaways, Leute, die overperformed, underperformed haben und ja, eben genau, so ein paar Denkanstöße für Leute, die in Woche 17 spielen. Gibt auch noch ein paar Verletzungen, aber ist jetzt auch nicht mehr so interessant irgendwie, ne? Also Goff hat Finger, will zwar irgendwie durchspielen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit einem gebrochenen Finger auf Quarterback spielen kann.
Der sollte am besten auch gar kein Quarterback mehr spielen, sondern
das kommt
irgendwie Billard spielen oder so.
Sind die Rams im Game für einen Quarterback in der Offseason?
Guck mal, das ist ja auch mit Tua so eine, da ging es ja wild zur Sache auf Twitter, ne? Ich bin immer der Meinung. Ich bin immer der Meinung, wenn du keinen Top 10 Quarterback hast, und Top 10 ist auch schon, ist schon eine nette Range von mir. Ich würde schon fast sagen, wenn du keinen Top 7 Quarterback hast oder so, musst du jedes Jahr einen Quarterback picken. Ja, man hat es bei den Giants gesehen. Ich habe letztes Jahr gesagt, dass die einen picken müssen. Da wurde ja auch, habe ich auch Hate bekommen. Ja, Daniel Jones braucht doch Zeit, sich zu entwickeln und hin und her und dies und das. Aber ey, wenn du die Chance hast, ne, auf einen Top-Quarterback, auf einen Top 5, 6, 7, 8 Quarterback, dann musst du die Chance ergreifen und ihn zumindest erstmal picken. Was dann passiert, liegt ja in deiner Hand. Du kannst sie ja dann in den Wettbewerb schicken mit deinem Starting Quarterback und dann gucken, wer der bessere ist. Ja. Von daher. Die Rams sind für mich das perfekte Beispiel dafür, dass sie halt keinen Top-10-Quarterback haben, damit halt immer mediocre bis schlecht auf Quarterback aufgestellt sind und die müssen jedes Jahr mindestens mal in den ersten drei Runden einen Quarterback picken, egal wer das ist, um einfach zu gucken, wie gut er ist.
Oder Cam Akers. Ja, also oder ich
Cam
bin
Akers mit dem ersten Pick. Ja.
Ich bin da komplett derselben Meinung. Ich glaube auch, dass man an drei, wenn man die Dolphins ist, einen Quarterback zumindest mal drüber nachdenken sollte und das ernsthaft in Erwägung ziehen sollte. Also ich würde ihn picken, je nachdem, wer dann fällt. Es sieht ja tatsächlich, und da kann ich auch nur mit dem Kopf schütteln, so aus, als würde Sam Darnold dann noch ein Jahr bei den Jets bleiben oder beziehungsweise länger als ein Jahr.
Ja, das, ja, okay.
Das wäre unfassbar, oder? Also, wenn man an zwei keinen Quarterback pickt, an Jets Stelle, dann weiß ich auch nicht weiter. Aber es, ja. Ach, keine Ahnung, Raphael. Also, da könnte ich mich jetzt wieder reinsteigern. Das lassen wir mal besser sein. Und von daher, ja. Also, ich glaube, die Dolphins wie auch die Jets, die sollten Quarterback picken und dann einfach gucken, was passiert.
Ja, es ist ja auch, es muss ja nicht unbedingt immer was gegen den Quarterback sein, den man gerade hat. Ich meine, Tua kommt von einer Verletzung, hat hier und da Anzeichen gezeigt, dass er gut ist, hat aber auch gezeigt, dass er vielleicht noch nicht so, dass er vielleicht nicht der Top 5 Quarterback ist. Und wie gesagt, für mich ist immer die Grenze, was bringt dir ein Top 15 Quarterback? Den kriegst du, weißt du, mit dem gewinnst du nichts, mit dem verlierst du eher was. Und von daher musst du halt den Shot wagen und zu gucken, ob du vielleicht einen Top 7, Top 8 Quarterback bekommen kannst. Und deswegen ist für mich ein No-Brainer, wenn du so früh pickst im Draft, obwohl du Tua hast, dass du den halt trotzdem Quarterback pickst. Und es kann ja sein, dass Tua sich trotzdem besser entwickelt als derjenige, den man gepickt hat. Aber die Chance, dass derjenige besser ist als Tua, ist halt da. Und deswegen muss man es halt meiner Meinung nach machen. Aber ja, ich würde dann halt so eine Franchise wie die Giants zum Beispiel, da würde ich ja easy mal jetzt einen Dwayne Haskins holen oder so. Auch wenn der jetzt auch nicht gut war, würde ich den mal holen, um einfach zu evaluieren, ob der vielleicht in unser Scheme, was wir spielen, besser passt. Oder wenn Darnold, sagen wir mal, der wird auch entlassen, einfach mal rhetorisch, ja, der wird entlassen. Als Giants Fan und Franchise würde ich da auch easy mal einen jungen Quarterback mir holen und gucken, was der noch kann, ne?
Ja. Ja, also ich würde auch easy dann irgendwie einen Wilson oder so picken. Wenn Ryan Fitzpatrick halt schon deine beste Option auf Quarterback ist, dann sagt das schon einiges über deinen Rookie aus. Jetzt werden die Dolphins natürlich damit argumentieren, dass sie den, dass Brian, das ne, Flo sagen sie, dass Flo schon weiß, was er tut und den gerade bestpassendsten Quarterback einsetzt. Ja, ist natürlich vollkommener Bullshit. Also, ja, lassen wir uns da nicht drauf ein. Genau, gut, dass die Washington Footballer kein Quarterback letztes Jahr gepickt haben an zwei, sonst hätten sie jetzt Tour. Gut, dass sie Chase Young gepickt haben, im Nachhinein natürlich. Ja. Aber ja, also Heinicke wird in Washington starten, Dwayne Haskins ist released, keine Ahnung, wo der hingeht. Dann haben wir noch ein paar Verletzungen auf Running Back wie Aaron Jones zum Beispiel, zu dem wir dann gleich noch kommen. Aber ja, ich würde sagen, wir starten direkt mit auch ein paar Erwähnungen aus dem Upside Bowl mal. Ne? Wir haben ja den Upside Bowl und da laufen natürlich auch Finals. Und die Finals, das ist ja, da sind ja die Besten der Besten schon in der Finalrunde zusammengekommen. Die Besten aus 144 Teilnehmern, die besten 12 mit Dr. Nougat-Schnitte, Marky 3000, The Only One, Michbert, Andy Rick, Mike Boys, Last King 98, Sergeant Daddy, Chris Henry 14, Hermann Dune, Die Rote Rakete und Flieflicker, die waren alle im Finale, konnte man ja bei Twitch auch live den Draft verfolgen mit uns zusammen. Und letztendlich in die Playoffs haben es geschafft, Dr. Nougat-Schnitte, Marky 3000, The Only One. Und ja, komplettiert wurde das, und da habe ich mich heute schon bei Andy entschuldigt, das Halbfinale durch Michbert, der den besten Rekord hatte. Wir haben ja eigentlich laut Regelwerk gesagt, der mit den besten Punkten kommt ins Halbfinale. Zum Glück ändert das nichts am Ausgang des Halbfinals, weil Andy Rick hätte verloren. Aber ich muss es natürlich erwähnen, weil Andy Rick hat Fame verdient. Andy war ja auch bei uns im Livestream, wenn ich mich richtig erinnere.
Ist der Coach, oder?
Der Coach?
Meine ich?
Ist es der Coach? War es nicht der Flag Football O-Liner? Ich kann sein, dass ich gerade was durcheinander werfe. Der Marathon.
Das sind die gleichen Personen, vielleicht sogar.
Ja.
Das sind die gleichen Personen, doch ich glaube schon, soweit ich weiß.
Das kann sein, ja, das kann sein. Aber auf jeden Fall geile Leute tatsächlich. Und im Finale stehen Dr. Nougat-Schnitte und The Only One. Und die Schnitte liegt mit 50 Punkten hinten, hat aber noch Josh Allen und Cole Beasley. Ja, Josh Allen hat im Upside Bowl Scoring schon viermal über 40 Punkte erzielt. Dafür im Aufeinandertreffen mit New England nur 11 Punkte damals, ne? Mhm. Selbst Tom Brady, der ja perfekt war am Wochenende für Upside Bowl Verhältnisse, weil da werden ja auch Completions bepunktet und Incompletions negativ bewertet, hatte nur in Anführungsstrichen 41 Punkte. Wann immer Beasley über 100 Yards kam, hat er auch 20 Punkte erzielt. Das Problem ist, The Only One hat noch Stefon Diggs und der erzielt im Schnitt ungefähr 20 Punkte. Das heißt, die tarieren sich im Endeffekt aus und ja, Dr. Nougat-Schnitte muss darauf hoffen, dass Josh Allen quasi seine 50 Punkte macht und da wird es schon fies. Vielleicht kommt es da auch drauf an, wer letztendlich den einen Touchdown-Pass fängt, ob es Beasley oder Diggs ist. Also, ich glaube, es könnte nochmal spannend werden, aber ich weiß es nicht.
Na, also wenn er jetzt Josh Allen und Beasley hätte, ohne dass der andere Diggs hat, dann ja, aber so ist es, glaube ich, durch. Aber sehr, ich habe ja auf Instagram gefragt, was ihr so alles noch braucht. Und boah, so viele Allens, so viele Beasley, so viele Diggs. Richtig geil. Fun Fact: kein einziger Patriots wird irgendwie gebraucht, weil keiner die spielt. Richtig geil. Aber das Spiel heute Abend ist auf jeden Fall sehr, sehr viel Fantasy Championship Feuer und ich glaube, viele werden sich das angucken, nur wegen dem Championship Game. Das ist auf jeden Fall richtig geil. Und allen noch hier viel Erfolg. Ich weiß noch, letztes Jahr, da war, glaube ich, hatte ich Rodgers gegen Aaron Jones und Devonta Adams. Und da haben Green Bay, glaube ich, weiß nicht mehr, gegen wen die gespielt haben. Das war auch das letzte Spiel von Woche 16. Boah, wenn ich daran denke, das war richtig, ich habe das Ding auch noch verloren. Also jeder muss wach bleiben,
glaube ich. Adams hat richtig reingeschissen im letzten Spieltag, letztes Jahr.
Ja, aber dafür Aaron Jones voll explodiert. Ich glaube, 40 Punkte gemacht oder so. Okay. Naja, deswegen, ey, guckt euch das Spiel live an. Es wird bestimmt richtig geil und ey, viel Erfolg auf jeden Fall.
Yo, auch von mir. Also ich bin sehr gespannt. Ihr werdet es natürlich erfahren, wer den Upside Bowl gewonnen hat. Derjenige hat ja auch einen Platz in der Hörerliga sicher, wenn ich mich richtig erinnere. Also auf jeden Fall hat er den Fame sicher Upside Bowl Sieger Titel. Ne? Das ist natürlich die Krönung des Jahrtausends. Das kann einem keiner nehmen. Ja. Und ja, ich bin gespannt. Wir werden berichten. Dementsprechend machen wir weiter mit so ein paar Takeaways und eben Ups and Downs, Overperformer, Underperformer, Takeaways. Ja, also ja, es fing eigentlich, muss man ja sagen, startete die Finalwoche schon richtig kotig. Weil entweder hast du gegen Alvin Kamara gespielt oder, also in 70% der Fälle würde ich sagen, entweder du hast gegen Alvin Kamara gespielt oder du hattest selbst Kamara. Dementsprechend war das Championship-Game fast schon entschieden nach einer Richtung. Das war irgendwie gestern ziemlich langweilig. Also auch wenn Diggs jetzt natürlich noch seine 50 Punkte machen kann, klar. Aber gut, im Normalfall ist das Ding für mich jetzt zum Beispiel durch. Und war es auch gestern schon, muss man ehrlicherweise sagen. Deswegen fand ich es tatsächlich ein bisschen schade. Aber ja, was sagst du zu Alvin Kamaras Top-Performance? Wir kommen ja zwar gleich wahrscheinlich noch bei den Overperformern vor, aber ich zieh's mal einfach zu den Takeaways, weil es einfach so ein krasses Ding war. 6 Touchdowns, über 50 Fantasy-Punkte, also
ja. Raphael. Ja, komplett geisteskrank, ne? 22 Carries, 155 Yards, 6 Touchdowns, hat damit den Rekord gebrochen, glaube ich. Ich glaube, 5 war tight und 6 ist gebrochen, glaube ich.
Ich glaube,
3 Receptions.
Ich weiß nicht, ja.
3 Receptions, 17 Yards, also 54 Fantasy-Punkte in unserer Hörerliga zum Beispiel hat er da gemacht. Ja, Wahnsinn, ne? Also, es ist ja einfach unfassbar, ne? Ich meine, die ganze Saison von Alvin Kamara ist richtig krass, ne? Der hat also total 21 Touchdowns gemacht und im Schnitt 22,4 Fantasy-Punkte gemacht in Half-PPR. Also komplett explodiert, die richtig krasse Kamara-Saison. Und ja, ich habe auch einige mitbekommen, die, obwohl sie Kamara gestartet haben, immer noch zittern müssen. Ne? Also es hat ihnen natürlich klar im Head-to-Head, ja, sage ich jetzt mal, so ein 30 Punkte Vorsprung gegeben. Aber wenn dein Gegner jetzt zum Beispiel vielleicht Evans und Devonta Adams hatte oder sowas, ne,
ja, das stimmt.
Kann sich das schon auch irgendwann ausgleichen. Ne? Aber diese 54 Punkte sind natürlich so outstanding, dass du mit großer Wahrscheinlichkeit damit schon mal einen guten Step Richtung Championship gemacht hast. Aber Alvin Kamaras Saison war sowieso unfassbar.
Ja. Ja, vor allem, also wir hatten es ja vorausgesagt, ne, dadurch, dass die Vikings-Defense auch so komplett questionable im Endeffekt war. Und das führt mich direkt zum zweiten Team. Ne? Die Browns mussten auf, ja, wie viele Receiver waren es im Endeffekt? Auf 4 Receiver, glaube ich, verzichten. Dazu auch 2 O-Liner, weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall war da ganz viel durch Covid eben nicht verfügbar. Deshalb haben sie übrigens auch mehr gepasst als sonst. Also vollkommen verständlich, dass man da ohne die O-Liner eben nicht versucht, den Nick Chubb zu pounden. Hat ja trotzdem noch durch seinen Touchdown und hier und da ein paar Receptions was gut gemacht. Ja, undrafted Jamarcus Bradley war der beste Receiver in Cleveland mit 11 Targets. Und das sagt schon alles. Also der beste Wide Receiver. Austin Hooper hatte, glaube ich, ein Target mehr. Und das sagt halt schon alles über das Spiel aus. Ne? Also Baker Mayfield dementsprechend natürlich, ich glaube, hatten wir nicht sogar als Start. Also konntest du damit mit der News natürlich auch komplett knicken.
Ja, ja, klar. Und, aber auch in meinen aktualisierten Rankings ganz weit hinten dann aufgrund der News. Ja, klar.
Ja. Also dass so ein Jarvis Landry oder so im Championship-Lineup wird euch natürlich, oder auch ein Chubb Hunt, waren zwar okay, aber war auch nicht das Beste, der beste Tag, ne?
Ja. Ja, du hast gesagt, die haben halt, sind halt beide für 5, also hatten beide insgesamt 15 Carries, ne? Also Nick Chubb 11, Kareem Hunt 4. Chubb hat immerhin 15 Punkte gemacht, Hunt hat 12 Punkte gemacht, also sie haben jetzt nicht reingestunken, ne? Aber haben natürlich jetzt nicht den Output gehabt, mit dem man eigentlich rechnen konnte, aufgrund der Wide Receiver-Not, dass sie halt so viel den Ball pounden. Aber wer hätte auch gedacht, dass die Jets irgendwie Punkte erzielen, ne? Von daher. Ja,
dann ist natürlich gestern Abend in Green Bay auch noch was passiert, ne? Also, ich habe nur die Condensed Version wieder gesehen, so wie ich es immer mache morgens, und habe mich schon gewundert, warum da auf einmal AJ Dillon auf dem Feld steht. Dachte mir, ja gut, die führen irgendwie, was war es, 33-14 oder so, die Titans versuchen trotzdem immer noch den Lauf zu etablieren, und dann kann man halt auch mal AJ Dillon reinwerfen.
Haben sie halt auch wirklich gemacht,
ja. Ja, ne, 33-14, die haben selbst sogar bei 40-14 haben sie noch versucht, Derrick Henry Carries zu geben. Da habe ich mir auch noch gedacht, seid ihr eigentlich komplett geisteskrank, keine Ahnung. Und ja, Aaron Jones vermiest natürlich dann auch viel in so ein Finale. Ne? Ungewollt natürlich aufgrund von Verletzung, klar, aber tja, mit sowas muss man
auch klarkommen. Irgendwann so Anfang zweite, Anfang dritte Viertel war der ein bisschen angeschlagen. Das hat wahrscheinlich viel damit zu tun, dass AJ Dillon halt seine 21 Carries für 124 Yards hatte und 58% Snapshare, also Aaron Jones mit 38% Snapshare und mit insgesamt nur 12 Touches. Also es ist nicht Aaron Jones-like. Ich fand es auch total lächerlich zu sagen, there's a new star born in Green Bay oder so, oder in Wisconsin, irgendwie so, hat der Kommentator gesagt, mit AJ Dillon. Also komplett lächerlich, ne? Der ist ja durch Scheunentore da gelaufen. Und ich würde mir um Aaron Jones keine Sorgen machen, auch Dynasty-wise kann ich mir gut vorstellen, dass die Packers mit ihm verlängern, weil er einfach auch ein Threat im Receiving Game ist, ein guter Runner ist und der hat halt seine 15 bis 17 Touches inne pro Spiel und kann halt jederzeit eskalieren. Also Aaron Jones, auch in Dynasty, würde ich mir jetzt keine Sorgen machen, das war jetzt ein Outlier. AJ Dillon ist einfach kein guter Running Back, ne? Und die sieht man natürlich auch, ne? Running Back-Zahlen können natürlich auch sehr die Realität ein bisschen schmälern, ne? Also AJ Dillon hat zwar 124 Yards erlaufen und 2 Touchdowns, aber er ist einfach kein Running Back, den du, glaube ich, haben willst.
Ja, ich glaube, also Aaron Jones und Jamal Williams werden ja beide Free Agents. Mal gucken, wo es einen von den beiden eventuell hinzieht. Aber ich glaube, dass sie mit Aaron Jones mal zumindest verlängern werden, ja. Und was mit Jamal Williams passiert, ja, keine Ahnung. Wird man dann sehen. Da kommt es, glaube ich, viel auf den Landing-Spot an. Ich glaube, ein Running Back 1 wird er halt nicht. Aber Nee. Ja, mit dem richtigen Spot kann da vielleicht was draus werden.
Ja, komplementär Berg halt.
Genau, dann haben wir Baltimore, Raphael. Wir hatten bei Twitch ja auch einige Mark Andrews-Fragen und meines Erachtens hat Baltimore jetzt schon seit 2, 3 Spieltagen die Offense von 2019 wiedergefunden. Also, hin zu den Playoffs entwickelt sich da wieder was mir als Ravens-Fan Mut machen würde.
Ja, man muss natürlich auch sagen, die haben jetzt, glaube ich, 4 Wochen, haben die jetzt Dallas hatten, die Cleveland, Jacksonville und Giants. Also von mir aus einzige gute Franchise mit den Browns. Also von daher, ja, haben sie vielleicht jetzt in den letzten Wochen besser gemacht. Ich habe es ja auch schon mal erzählt, ne, ich würde mich unfassbar freuen, wenn die da jetzt die Edge bekommen haben und endlich mal wieder liefern. Bin gespannt, wie es in den Playoffs so funktioniert. Aber sie hatten natürlich jetzt auch leichte Gegner in den letzten Wochen.
Ja, aber Raphael, sie haben das Momentum.
Sie haben das Momentum auf ihrer Seite, definitiv, mit diesem Winning Streak. Das muss man natürlich hervorheben. Was man auch hervorheben muss, ist, dass Gus Edwards 15-11 Carries hatte gegen J.K. Dobbins. 50-50 Split sogar in Snaps. Aber man muss dazu sagen auch, dass J.K. Dobbins, ich glaube, im dritten Viertel oder so kurzzeitig raus musste wegen, Brustverletzung. Aber Gus Edwards wird da so schnell nicht verschwinden. Also J.K. Dobbins, High Ceiling ist halt schwer, wenn du halt irgendwie die Hälfte der Snaps abgeben musst.
Ja, das stimmt. J.K. Dobbins meines Erachtens trotzdem noch der Beste. Ich glaube, Gus ist sogar nach der Saison. Ist er nicht sogar Free? Naja, kommen wir in Off-Season-Folgen natürlich drauf zu sprechen, weiß ich jetzt gerade nicht.
Und sein zweites Jahr geht in sein drittes, also nee.
Okay. Und dann haben wir müssen über die Steelers reden, Raphael. Also das war ja Licht und Schatten war das ja. Die erste Hälfte war ja, also da dachte ich schon wieder, yo, das sind meine Steelers. Und dann ging es nochmal los. Da hat sogar
Our Juju. Steelers oder was?
Was?
Our Steelers?
Our Steelers, ja. Our Steelers from the second half of the season. Dann hat Juju Smith-Schuster ja noch einen Touchdown gefangen, wo ich mir nur dachte, ich verfolge ja nie bei Sleeper den aktuellen Matchstand und ich dachte, ich würde haushoch gegen Johnny verlieren tatsächlich in dem Finale, weil ich auch Nick Chubb hatte und dachte, ich habe seine Receptions gar nicht gesehen und habe mich dann schon tierisch aufgeregt. Aber ja, die ganze Steelers-Offense war in der zweiten Hälfte, er hatte übrigens James Conner auch noch, wo ich mir nur dachte, geil, der stellt James Conner auf und dann macht James Conner ein vermeintlich gutes Spiel.
Ey, das war eh geil, ne? Ja, das war eh geil, weil Benny Snell sollte ja eine increased Rolle bekommen. Hat er auch bekommen, hat am Anfang die ganzen Carries gesehen. Der war dann aber so schlecht, ne, dass sie dann halt Conner den Workload gegeben, weil Benny Snell hat einfach 6 Carries für 0 Yards, ne? Und dann haben sie sich gedacht, okay, das ist nicht so ganz das, was wir wollten. Und dann haben die halt Conner wieder ein bisschen mehr gegeben. Richtig geiles Deadline. Conner hat jetzt auch nicht viel mehr gesehen, ne? Hatte 5 Carries für 20 Yards, hat halt diesen Goal-Line-Touchdown gemacht und hatte dann noch 5 Receptions für 45, sodass er irgendwie auf 15 Fantasy-Punkte gekommen ist. Aber Benny Snell auf jeden Fall komplett reingeschissen einfach, aber richtig geil auf jeden Fall. 6 Carries, 0 Yards. Geil.
Ja, die Steelers. Also Deontay Johnson so ein bisschen das Jerry-Judy-Problem halt auch wieder, ne? Wieder irgendwie Drops und das nervt irgendwann, ne? Die müssen auf jeden
das
Fall...
Das ist frech. Das ist frech. Also, er hat ja immerhin 17,7 Fantasy-Punkte gemacht, 8 Receptions von 14 Targets für 75 Yards. Also mit Jerry Judy zu vergleichen ist Fantasy-wise frech auf jeden Fall. Deontay Johnson ist absoluter Stil auch im Draft und so weiter. Deontay Johnson, heftige Saison.
Ja, ich habe ihn nicht Fantasy-wise mit Jerry Judy verglichen. Das wäre schon krass gewesen. Nee, ich meine so das generell, also es sind beides hervorragende Route Runner, hervorragende Wide Receiver, aber Probleme bei Drops, ne? Das muss
aber
man
das
abstellen.
Aber das ist auch, aber Drops ist auch historisch gesehen ist das doch volatil, oder? Also das heißt jetzt nicht, dass beide jetzt nächstes Jahr auch wieder annähernd so viele Drops haben, oder?
Wie ist das? Ja, es ist meine ich keine stabile Stat. Ja, das stimmt schon.
Ja.
Okay. Aber trotzdem muss man dran arbeiten.
Ja, so muss man auf jeden Fall dran arbeiten, definitiv. Ja. So geht nicht.
Ja, jetzt kommen wir auch so ein paar Einzelspieler. Ne? Wir hatten unsere Ups und Downs. Overperformer Alvin Kamara haben wir eben schon angesprochen gehabt. Also Running Backs, bleiben wir bei Running Backs. Alvin Kamara eben schon angesprochen gehabt. Hervorragende Woche. Ja, und out of nowhere quasi, ne? Samaji Perine war ja auch dabei. Der 27, also wir haben jetzt Half PPR, einfach Standard Half PPR Scoring, habe ich mal genommen. 27 Fantasy-Punkte, irgendwie Top 5 Running Back. Yeah. Das hätte ich eigentlich bei Gio vermutet und dann kommt Samaji Perine mit 2 Touchdowns und genauso AJ Dillon natürlich auch. Genau dieselbe Deadline, also vollkommen verrückt.
hat halt keiner aufgestellt, ne?
Ja, natürlich nicht.
27 Fantasy-Punkte von B-Ride. Richtig geil, hat keiner aufgestellt. Ja, muss man aber erwähnen, wer vielleicht in der tiefen Liga irgendwie aufgestellt hat, auf jeden Fall richtig, hat auf jeden Fall wahrscheinlich den Sieg gebracht. Also, den man natürlich erwähnen muss, wenn man über Overperformer redet, ist natürlich David fucking Montgomery.
Ah, Johnson, dachte ich.
Den darfst du machen. Aber ich muss Monty machen, weil wir haben den so angepriesen, ne? Holt euch Montgomery, holt euch Allen Robinson. Ich hab so ein Schedule noch nie in meinem Leben gesehen, ne? Green Bay, Detroit, Houston, Minnesota, Jacksonville. Scheunentore, wirklich abgrundtief schlechte Run-Defenses. Und Montgomery hat wieder 19 Fantasy-Punkte gemacht, hat jetzt, absoluter League-Winner, ne? Seit Woche 12 zähle ich mal jetzt mal eben die Scrimmage-Yards plus Touchdown und Fantasy-Punkte auf. Also seit Woche 12, ne? In Woche 12 143 Scrimmage-Yards, Touchdown, 22 Fantasy-Punkte. Woche 13 111 Scrimmage-Yards, 2 Touchdowns, 25 Fantasy-Punkte. Dann 156 Scrimmage-Yards, 1 Touchdown, 23 Fantasy-Punkte. 162 Scrimmage-Yards, 2 Touchdowns, 28 Fantasy-Punkte und 121 Scrimmage-Yards, 1 Touchdown, 19,1 Fantasy-Punkte. Also, das war der League-Winning-Trade. Unfassbar. Unfassbar, David Montgomery. Was machst du mit denen in Dynasty? Ist das nicht jetzt der absolute Sell-High des Grauen-Spieler oder glaubst du, wird nächstes Jahr ja annähernd so eine Saison spielen? Ich meine, er hat jetzt aufgrund diesem Endspurt hat er jetzt 15,3 Fantasy-Punkte pro Spiel gemacht, hat 9 Touchdowns erzielt. Aber wird der annähernd nochmal so eine Saison spielen nächstes Jahr?
Zunächst mal das Positive für die Leute, die tatsächlich so verrückt sind und mit Woche 17 als Fantasy Championship spielen. Da hat er Green Bay wieder, wo er in Woche 12 eben seine, 23 Punkte gemacht hat. Also es hört nicht auf mit David Montgomery. Es hört erst auf, wenn die Saison vorbei ist, was sie für Chicago hoffentlich dann nächste Woche sein wird. Und ich habe ihn ja schon an dich für Philipp Lindsay verkauft. Also meine Meinung kennst du dazu.
Ja. Ja, ich denke auch, also wenn ihr könnt, verkaufen. Also ich glaube, der ist ein Floor-Spieler weiterhin. Mit seinen 10 bis 13 Punkten wird er immer noch machen. Aber Terry Cohen kommt zurück, ne? Das heißt, seine 59 Targets und 45 Receptions, die er jetzt halt erzielt hat in dieser Saison, wird er so nicht nochmal schaffen. Und von daher ist es jetzt das absolute Fenster, den er zu verkaufen. Aber ich glaube, das wird doch schwer. Ich glaube, jeder weiß, dass es aufgrund vom Matchup war. Und ja, das ist halt bei Running Back so, ne? Ist das Matchup geil? Ja, ich finde die Story einfach geil, ne? Weil David Montgomery so ein typischer Running Back ist, den du eigentlich ungern haben willst und den du so, also so ein Sony Michel Type of, ne, bringt dir halt irgendwie, also als er noch Leadback war, sagen wir Damien Harris Type of, und dass er einfach so abrasiert hat, ist einfach mega lustig. Aber apropos nächsten Spiel ausscheiden mit den Chicago Bears, ja, bin ich mir nicht so sicher, ne, wenn Trubisky auf seinem MVP-Level bleibt, dann, ne, könnte das was Alter, werden.
Ja, das ist auch so ein Ding, dass jetzt schon erste Stimmen wieder laut werden, dass man Trubisky halten sollte. Ne? Man muss ja auch einfach mal sehen, dass Trubisky komplett scheiße ist. Also das war er ja auch gestern schon wieder. Das kann man doch nicht ignorieren.
Ja, aber für Trubisky gilt halt auch das Gleiche wie für Montgomery. Der hat halt gegen Detroit, Houston, Minnesota und Jacksonville gespielt. Ne? Also, dass er da irgendwie annähernd irgendwas reißt, war halt schon klar. Ne? Und ey, jeder, der die Eier hatte, den im Championship-Game zu spielen, ne? 25 Fantasy-Punkte, sehr, sehr stark. Hat 3 Touchdowns gemacht insgesamt. Also hat euch da auf jeden Fall auch, richtig krass.
Ja, also wann immer die Red Zone zu den Bears geschaltet hat, habe ich einen schlechten Wurf von Trubisky gesehen. Also nee, bitte nicht.
Ja, herrlich.
Aber sie haben, irgendwo habe ich gelesen, sie haben oder wollen wohl mit Matt Nagy verlängern. Und da bin ich vollkommen dabei. Ne? Also wer es schafft, Mitch Trubisky so gut aussehen zu lassen, der ist nicht von dieser Welt.
Safe.
Ja. Dementsprechend, ich habe gar keinen Running Backs mehr hier stehen, aber es gab natürlich noch Myles Gaskin allen voran. Ne? Du hast noch gesagt, stellt Myles Gaskin auf. Ja. Ich war ein bisschen vorsichtiger. Myles Gaskin hat geliefert.
Boah, Myles Gaskin hat richtig geliefert. 14 Carries, 87 Yards, 5 Receptions für 82 Yards, 2 Touchdowns, 31 Fantasy-Punkte. Also wer den aufgestellt hat, hat alles richtig gemacht. Ich hatte den am Anfang der Woche noch auf Running Back 13, glaube ich. Ist dann durch andere Sachen, die passiert sind, David Johnson zum Beispiel oder Melvin Gordon, ist er dann noch ein bisschen gefallen. Aber war, glaube ich, immer noch ein Top 17 Running Back in meinen Rankings. Also ja, auf jeden Fall, also mit 31 Punkten hat er auf jeden Fall dir schon mal ordentlich Punkte geliefert. Jeff Wilson muss man wahrscheinlich auch noch nennen, ja. Mit 22 Carries für 183 Yards, 1 Touchdown, 26,9 Fantasy-Punkte, richtig gut auch, sehr, sehr stark. Und David Johnson natürlich dein League-Winner, ja, mit 27 Fantasy-Punkten.
So ist es.
Richtig krass, ne? Also hat auch am Boden diesmal, ne? 12 Carries, 128 Yards. Wann hat man das letzte Mal von David Johnson gesehen? Das ist wahrscheinlich schon 4 Jahre her oder so.
Das kann gut sein, ja. Und JD McKissick muss natürlich auch erwähnt sein, da habe ich mich gestern natürlich, ich habe ja Antonio Gibson in der Pipeline gehabt und wie gesagt, ich gucke nie auf den Score, deswegen brauchte ich seine Punkte einfach. Und also wenn Washington schon verlieren will, ne, wonach das ganze Spiel eigentlich aussah, die haben quasi gebettelt, um zu verlieren, dann kann man wenigstens noch Antonio Gibson pounden. Das war mir unbegreiflich.
Ja, ne? einfach auch des Fantasy-Willens. Ne?
Ja, weil die wussten, Antonio Gibson wird in so vielen Fantasy-Football-Championship-Lineups stehen, da kann man auch mal, wenn man sowieso schon auf die Niederlage spielt, kann man auch Antonio Gibson mal pounden.
Sehe ich absolut genauso.
Und das ging mir tatsächlich auf den Sack. Deswegen hoffe ich, dass sie nächste Woche verlieren werden, aber das würde ich Antonio Gibson natürlich nicht wünschen, deswegen ist es auch wieder ein bisschen blöd. Ja, schwierig.
Ja, Dallas ist doch sowieso jetzt auch Favorit wahrscheinlich auf die Krone da in der Division, oder?
Ich weiß gerade gar nicht, wer Erster ist. Wenn Dallas und Washington gewinnen, ist Dallas Erster?
Nee, das weiß ich tatsächlich auch nicht. Aber okay. Ich denke mal, dass Dallas das Spiel gewinnt und Washington wahrscheinlich verliert. Dann müssen sie durch sein, meine ich.
Ja, weil wenn Washington verliert, dann seid ihr sogar noch. Dann habt ihr doch Entscheidungsspiel. Dann geht's richtig rund.
Ey. Ich glaub, bei uns ist von Pick 4 bis Playoffs alles drin, glaube ich. Und ich hoffe... weil wir brauchen halt einen Quarterback. Ne?
Ja, das ja, kann man nicht ab. Dwayne Haskins ist frei.
Ja, ich habe ja gesagt, also ich war ja riesen Fan von Haskins, ne? Auch vor der Saison. Ich habe gesagt, echt? Haskins für mich ein Sleeper zusammen mit Derek Carr. Ja, ich war Fan von ihm. Habe mich da auf jeden Fall vertan, was ich so gesehen habe von Dwayne Haskins. Beziehungsweise, ja, kann man schon wahrscheinlich abschließend sagen, dass ich mich vertan habe. Aber ja, wer weiß, vielleicht, manchmal ist ja auch so, dass man eine neue Umgebung, neues Scheme oder so, aber das sah schon sehr schlecht aus, ne, von Haskins. Aber ich würde den Shot wagen und mir den wenigstens mal holen und einfach mal im Training beobachten. Also so viel Zeit muss sein, würde ich sagen.
Also das wird auf jeden Fall jemand machen, alleine weil er eben First-Round-Pick ist, ne? Rookie-Contract und dies und jenes. Also ja, warum nicht? Kann man mal probieren. Aber apropos Overperformer und apropos Giants, Dante Pettis, Raphael.
ja, mega Spiel auf jeden Fall. Dante Pettis, also den muss man auf jeden Fall definitiv stark hervorheben. Wobei man sagen muss, ne, dass in der Hörerliga habe ich ja noch überlegt, ob ich Slayton, Shepard oder Hall aufstelle. Mhm. Und da sind wir ja noch ganz deep in die Evaluation gegangen und haben uns nochmal die Routes angeguckt von Darius Slayton, die Routes von Shepard und die Routes von den Cornerbacks oder wo sie stehen, auf welcher Seite und so. Und dann letztendlich warst du, glaube ich, immer noch bei Slayton. Ich bin dann zu Shepard rübergegangen. Natürlich auch, weil Giants-Fan natürlich mir den Rat gegeben hat. Und ich werde natürlich Giants-Fan, der hat es so selbstbewusst gesagt, stell Shepard auf, dass er natürlich auch keine andere Wahl hat, als ihn aufzustellen. Und Shepard dann eiskalt mit 9 Receptions, 77 Yards, Touchdown, 18 Fantasy-Punkte. Aber um zurück auf Dante Pettis zu kommen, 2 Receptions, 33 Yards. Ich glaube, der ist nächstes Jahr, also den sollte man in Dynasty auf jeden Fall holen.
Das ist ja, 5 Fantasy-Punkte, League-Winner in tiefen Ligen.
Genau.
In der 32er hier vom Club of Leagues ist das wahrscheinlich tatsächlich ein League-Winner.
Ja, auch der letzten Flex mit 5 Punkten bist du wahrscheinlich gut dabei. Ja? Das kann sein.
Übrigens, Breaking Teams, Raphael. Breaking News für Woche 17, Leute, die in Woche 17 Fantasy spielen. Bengals Running Back Joe Mixon ist officially out.
Nee, echt? Das überrascht mich jetzt aber. Ich dachte, ich kann ihn jetzt mal reinschmeißen in Woche 17.
Krass, oder? Ja. Also, manche Sachen ändern sich doch nie. Ja, ich habe Running Backs sind wir, denke ich, durch, ne? Können wir zu den Wide Receivers kommen. Und da haben wir natürlich zwei ganz krasse Sachen. Du hast es eben schon gesagt, wenn ich Mike Evans habe und Devonta Adams, dann hätte ich gegen Alvin Kamara sogar anstinken können. 37 Fantasy-Punkte von Devonta Adams, 35 von Mike Evans, so. Ja, hervorragend. Also Mike Evans hatte ich ja auch, war geil.
Hatte ich auch, ja, mega. Also komplett abgeliefert. Da muss man auch sagen, dass die Mid-Season-Evaluation mit Evans auf jeden Fall schief ging, ne? Dass wir dachten, dass das, also anscheinend musste die Chemie erstmal hergestellt werden, ne? Weil die letzten Wochen hat Evans immer geliefert, war ja sowieso schon ein Red Zone oder ein Endzone-Target, da, also nur deswegen hat er überhaupt überlebt in den Lineups, aber jetzt zum Ende der Saison mit vielen Receptions, vielen Yards, vielen Touchdowns, also ja, Mike Evans war wahrscheinlich auch, wenn man für ihn getradet hat, was wahrscheinlich keiner getan hat, weil man einfach darauf nicht vertrauen konnte, hat er natürlich jetzt am Ende nochmal richtig krass abgeliefert, hatte auch den Brady-Evans-Stack, aber zu Devonta Adams nochmal, unfassbare Saison, ne? Unfassbar. Hat in 13 Spielen 143 Targets, 109 Receptions für 1328 Yards und 17 Touchdowns. Hat insgesamt jetzt 289 Fantasy-Punkte gemacht. Das macht im Schnitt 22,3 Fantasy-Punkte. Also, what a fish, ne? Den habe ich auch in der Hörerliga in der zweiten Runde geholt. krass. War natürlich ja, ich, auch einer meiner League-Winner.
Ich weiß noch, dass ich in der, ich glaube, das war sogar die letzte Folge oder vorletzte Folge vor den Drafts, da habe ich noch gesagt, Devonta Adams könnte in etwa sowas werden wie der Michael Thomas letzten Jahres, weil einfach die Optionen fehlen. Und natürlich, ich habe es zuerst gehört bei Upside, ne? Das muss man dann erwähnen.
Das muss man erwähnen, aber echt starke Saison und auf jeden Fall auch einer der Steals, auch wenn er natürlich in den ersten zwei Runden immer noch ging, aber so spielt, wie der ging, ja, krass auf jeden Fall. Und das in 13 Spielen, also
unfassbar. Genau. Und jetzt kommen wir zu Spielern, die wahrscheinlich jeder auf der Bank hatte. Also allesamt, würde ich sagen.
Den man aufgestellt hat und den ich auch aufgestellt habe in meiner Superflex. Und das ist Brandon Cooks.
Ja,
Ich kann mich erinnern, im Livestream meinte jemand, er hat ein ungutes Gefühl dabei, Cooks und DJ aufzustellen. Kannst du dich erinnern? Der hatte irgendwelche Optionen, dies, das, also 4, 5 Spieler und wir haben gesagt, nimm Cooks und David Johnson. Und dann hat er nochmal gesagt, ja, er fühlt sich damit nicht so wohl und wir haben gesagt, ey, du musst die aufstellen. Also es führt kein Weg dran vorbei. Und Brandon Cooks auch mit 7 Receptions von 10 Tages, 141 Yards, Touchdown, 23 Fantasy-Punkte. Also Brandon Cooks auch mit einer richtig guten Saison. Ne? Also man war so ein kleiner Sleeper, Mid-Round-Pick auf jeden Fall, wo man spekuliert hat, dass es was werden kann. Aber dass es im Endeffekt dann so gut geworden ist, finde ich schon auch, freut mich auch persönlich für Cooks, der auch mit Concussion zu tun hatte. Also richtig geile Saison. Brandon Cooks auch mit einem starken Spiel, 23 Fantasy-Punkte.
Ja, so ist es. Ja, genau, der Einzige, den man eventuell noch aufgestellt hat, ist Amari Cooper. Ne? Also ich habe jetzt alle Dallas-Receiver quasi einmal in einem Rutsch, weil die haben alle, denke ich, gut die Bank gewärmt. Eventuell Cooper halt nicht, aber Michael Gallup und Cooper mit 121 Yards jeweils. Gallup dann noch mit 2 Touchdowns und CeeDee Lamb auch mit 65 Yards nur, aber dafür auch ein Touchdown. Also ja, alle drei haben geliefert, wahrscheinlich auf der Bank.
Ja. Wahrscheinlich auf der Bank, so wie Andy Dalton mit seinen 30 Fantasy-Punkten auch auf der Bank, aber richtig krass. Mir hat jemand ein Bild geschickt, ne? Ich habe das nicht kommentiert, falls du es jetzt hörst. Ich finde es ein bisschen fragwürdig, also dein Resümee von diesem Matchup finde ich ein bisschen fragwürdig, weil er meinte, er hat mir so ein Bild geschickt und hat gesagt, ja hier, gegen Devonta Adams keine Chance, 37 Fantasy-Punkte. Habe ich aber gesehen, er hat Gallup aufgestellt mit 27 Fantasy-Punkten, also weißt du? Also, Adams hat zwar 37 Punkte gemacht, aber du hast ja Gallup auf die zweite Flex gestellt oder so und der hat 27 Punkte gemacht. Also, anscheinend hast du dann noch ein paar andere Sachen gemacht oder so. Also, richtig krass. Michael Gallup, CeeDee Lamb, Amari Cooper, alle abgeliefert. Was man auch noch sagen muss, Ezekiel Elliott mit 19 Carries zu 9 Carries gegen Pollard. Also, hat er auch wieder, war wieder Leadback, so wie wir es uns gedacht haben. Mit 105 Rushing Yards Ezekiel Elliott. Aber Fletcher Cox war, glaube ich, auch out. Deswegen war das da ziemlich einfach gegen die gegen die Eagles, sorry, ist natürlich ein Konkurrent von den Giants, deswegen ist mir der Name nicht eingefallen. Gegen die Eagles sehr, sehr gut performt, definitiv. Und das wird sich nicht ändern. Ezekiel Elliott ist der Leadback und wird es auch bleiben.
Ja, natürlich, das denke ich auch. Ja, wir hatten einen, der zu Beginn der Saison Wide Receiver 3, glaube ich, war. Jamison Crowder, ne, pünktlich zum Finale, so mit 25 Fantasy-Punkten wieder da, aber war wahrscheinlich auch überall auf der Bank. Also, wir haben ja auch gesagt, bencht alle Jets-Spieler. Ja, und dann kommt sowas, ne? Also, da kann man sich natürlich schwarz ärgern. Aber ich würde es immer wieder tun.
Schöner Passing-Touchdown. Hochverdient. Jameson Crowder, geiler Typ.
Ja. Ja, Curtis Samuel ist noch der Letzte. Der hat wahrscheinlich ebenfalls die Bank gewärmt. Also nichts zu sehen hier eigentlich. Dann gab es natürlich so ein paar Underperformer. Und allen voran, leider, Johnny, tut mir leid, also Derrick Henry mit 9,8 Fantasy-Punkten ist natürlich schon der erste Underperformer für mich. Weil das Matchup war sehr gut. Gut, der Schnee war natürlich am Anfang, Schnee ist immer schlecht für die Running Backs und für die Defense, würde ich mal behaupten. Also die Wide Receiver sehen im Schnee, statistisch sehen immer ein bisschen besser aus. Aber trotzdem, ja, 9,8 Fantasy-Punkte. Also, und das, obwohl sie bei, wie stand's nochmal, 14,33 oder so, den Lauf etablieren wollten. Also ja, schon, es war ja auch so, dass die Packers sich komplett, die haben ja quasi Running Back Contain gespielt. Dieser eine Tannehill-Touchdown war so geil, weil alle auf Derrick Henry gestürmt sind und Ryan Tannehill freie Bahn hatte. Also es hat mich schon sehr zum Schmunzeln bewegt.
Ja, auf jeden Fall. Und man muss ja trotzdem erwähnen, dass er 23 Carries hatte für 98 Yards. Ne? Also es war natürlich im Sinne von, dass man davon ausging, dass Henry 30 Punkte macht, natürlich ein Stinker. Aber dass sie dem trotzdem 23 Carries geben, obwohl die nur hinten lagen, das ist einfach auch komplett wahnsinnig. Ne? Wen man noch wahrscheinlich, oder ja, ich ich meine, es war eh ein Sit, ne? Le'Veon Bell war eh ein Sit. Ja. Aber man muss sagen, also der hat halt den Job an Darrell Williams verloren, ne? Also richtig krass. Le'Veon Bell mit 30% Snapshare für 8 Touches und Daryl Williams 69% Snapshare, 14 Touches. Also Le'Veon Bell, wenn ihr den gespielt habt und man konnte den spielen für Floor, ne? Definitiv für seine 10 Punkte mit Touchdown vielleicht, ne? Klar, wir hatten unsere Bedenken ausgedrückt, aber war trotzdem ein Spieler für die Flex, Le'Veon Bell. Komplett reingekotet, unfassbar. Also hat den Daryl Williams hatte mehr Touches, unfassbar.
Ja. Ja, ich habe noch gesagt, startet Josh Jacobs, weil es ist ein No-Brainer an der Goal-Line, sieht er die Carries und so. Kein Touchdown gemacht, deswegen nur 6,9 Fantasy-Punkte, also hat auch reingeschissen, dann tut mir leid.
Ja, selbe Range wie Melvin Gordon, ne? 16 Carries für 79 Yards, kein Touchdown, 7,9 Fantasy-Punkte. Ist blöd, ne? Aber diese 7-8 Punkte sind halt dann, ist quasi der Floor von so einem Workhorse, ne? Ist halt schade, dass sie keinen Touchdown gemacht haben. Bei Melvin Gordon war auch noch, dass Drew Locke an der Goal-Line dann selber reingelaufen ist oder beziehungsweise einen Quarterback-Sneak gemacht hat. Da habe ich noch gedacht, boah, gib bitte Melvin Gordon den Carry, weil ich habe Melvin Gordon auch ein paar Leuten empfohlen. Hat er leider nicht gemacht, so hat er halt nur 8 Fantasy-Punkte gemacht. Aber ja, das sind auf jeden Fall in Fantasy-Championship-Matchups auf jeden Fall keine Zahlen, die du sehen willst. Ne?
Ja, so ist es. Ja, ich hatte ja in unserer Dynasty noch Josh Jacobs und Paris Campbell angeboten für Derrick Henry. Ich glaube, das hätte sich im Endeffekt nichts getan. Zum Glück wurde der nicht angenommen. Aber ja, der nächste, ja, ist Running Back Wide Receiver Hybrid. Lynn Bowden hat auch komplett reingekotet. Das hätte ich tatsächlich auch wieder nicht erwartet. Also Lynn Bowden in Dynasty sehe ich den tatsächlich als sehr gutes Asset. Also ich wäre froh, ihn zu haben. Aber jetzt hat er euch natürlich, wenn ihr ihn aufgestellt habt, den Championship verloren quasi. Ja, schade.
Ja, ist ja, Lynn Bowden ist trotzdem halt ein Dynasty-Stash wert, definitiv. Hoffen wir mal, dass er da den nächsten Step macht da am Slot und ja, war jetzt aber auch kein Spieler, den ich, also für Upside ja, aber war jetzt auch kein unbedingter Start für mich, ne? Also Mike Davis war ja zum Beispiel auch, wo ich sage, ach, oh, da habe ich auch einigen Leuten zwar empfohlen aufgrund der Alternativen, aber war Mike Davis war für mich von vornherein auch eher ein Sit, hatte ja auch 14 Carries für 28 Yards, hat dann wenigstens noch einen Touchdown gemacht, hatte so 8,8 Fantasy-Punkte. Immerhin, ne? Was wäre das für ein Tag geworden ohne Touchdown? Hätte der 2,8 Fantasy-Punkte gehabt. Aber das war natürlich auch ein mega Matchup gegen Washington. Aber ja, ich glaube, Lynn Bowden und Mike Davis waren keine guten Optionen.
Ja, Mike Davis für mich überhaupt kein Dynasty-Value. Also, wenn man wenn man die Saison nach der Hälfte abgebrochen hätte, dann wäre er wahrscheinlich nächstes Jahr irgendwo Starter. Aber ich glaube, so wird das nichts mehr. Was erwartest du? Würdest du Lynn Bowden aktiv irgendwo versuchen zu holen? Wenn ja, für was?
Ja, würde ich machen, ja. Es ist immer diese Vakuumfragen sind immer sehr schwer zu beantworten, weil du weißt halt nicht, wo der andere den sieht, ne? Ich würde einfach mal wirklich ganz banal irgendwie mit einem Drittrunden-Pick anfangen und gucken, was sich dann in der Diskussion irgendwie entwickelt oder so, ne? Ja. Oder vielleicht auch Mike Davis einfach anbieten, ne? Wo man dann vielleicht sagt, okay, oder dem, ne? Also, wer weiß, was Leute dazu sagen, ne? Wenn die nur auf die Stats gucken, so schlecht war das ja in der Saison jetzt nicht, ne? Also.
Ja, das stimmt. Das klingt gut für mich, find ich gut. Dann haben wir ein paar Wide Receiver, allen voran natürlich Tyreek Hill mit nur 8,5 Punkten in der Kansas City Offense. Das war, also generell war die Kansas City Offense natürlich sehr enttäuschend.
Ja.
Ja, das war ein kompletter Underperformer.
Ja, 8,5 Fantasy-Punkte für Tyreek Hill war auf jeden Fall ein harter Underperformer. Ja, wir haben es ja fast schon angesprochen mit Derrick Henrys 23 Rushing Carries. Die Tennessee Wide Receiver, boah, das war natürlich auch schrecklich, ne? Also AJ Brown mit 4 Receptions für 43 Yards. Also halbwegs sein, ne? Also war jetzt nicht kompletter Stinker, aber Corey Davis, 2 Targets, 0 Receptions.
Hat null Punkte hat er gemacht sogar, ne?
Ja, 0 Punkte, ey. Das ist auf jeden Fall krass gewesen. Also, dass da gar nichts zustande kommt und dass die Titans da komplett untergehen, weil sie halt in Rückstand immer noch Derrick Henry pounden, das ist natürlich echt bitter, ne?
Ja. Ja, so ist es. Ja, Daniel Mooney habe ich auch vielen empfohlen tatsächlich. Er hat auch nur 6,1 Fantasy-Punkte gemacht. Also, das hätte ich so auch nicht erwartet. Allen Robinson ja auch, ich bin ja davon ausgegangen, dass beide Touchdowns erzielen, ne? Allen Robinson ja auch ohne Touchdown.
Ja, aber gut. Allen Robinson hat, glaube ich,
Der hat
10 Receptions für 103 Yards oder so. Ne?
Ja, der hat gute Punkte gemacht, aber trotzdem kein Touchdown. Ne? Ich bin ja davon ausgegangen, dass die Jacksonville Jaguars ordentlich Touchdowns durch die Luft auch zulassen. Deshalb auch Daniel Mooney vor allem, aber ja, 6,1 Fantasy-Punkte, jetzt kein kompletter Reinstinker, weil es wahrscheinlich sowieso die Flex irgendwie war, aber 6,1 natürlich, ich hätte mir tatsächlich mehr erwartet, ja.
Hast du den Goal-Line oder gesehen von Allen Robinson, wo der da an der Sideline den Catch hatte in der Endzone, wie krass er das gemacht hat, aber der Wurf war natürlich auch dementsprechend blöd, ja. Also der hat schon alles rausgeholt, war dann minimal im Aus, also hätte noch ein krasseres Fantasy Outcoming gegeben von Allen Robinson, hätte der ein bisschen besseren Quarterback. Bin mal gespannt, wo der landet. Ne? Also wenn der irgendwo landet mit einem guten Quarterback, boah, dann bin ich mal gespannt, was daraus wird.
Ja, das wäre schon richtig geil, ja. Also ich würde ja gerne Kenny Golladay oder Allen Robinson bei den Cardinals sehen, aber ich glaube, das können wir nicht bezahlen.
Um dann irgendwie, weiß ich nicht, Kenny Drake den Ball zu geben und
ach, Kenny Drake, der wird nächstes Jahr dann nicht mehr da sein, oder? Also, glaube ich nicht. Ja, aber um dann auf Dan Arnold zu passen oder Allen Robinson und DeAndre Hopkins die 5-Yard-Out-Routen oder die Screen-Pässe zu geben. Ja, herzlichen Glückwunsch. Nee, komm, lass mal lieber.
Eine Sache haben wir noch, was war mit Brandon Ayuk, Christian? Ein Carry, 16 Yards, eine Reception, 15 Yards, 3,6 Fantasy-Punkte.
Ja,
das also der war in meinen Rankings ein Top 10 Wide Receiver, ne? Also ja, da ich habe da einiges erwartet.
Ja, weil ich dachte mir, wenn die Cardinals schon so scheiße sind, dann kann jetzt wenigstens Brandon Ayuk noch einen Touchdown erzielen. Aber ja, Jeff Wilson hat ja gereicht für die Cardinals, ne? Irgendein Fifth String Running Back, der vor einem Jahr wahrscheinlich noch in der Gosse gelebt hat. Also der reicht für die Cardinals.
Ja, das Ding war natürlich auch, dass die Cardinals keine Punkte aufs Board gebracht haben. Ne? Also das Spiel ging 20-12 aus. Die hatten ja eigentlich auch gar keinen Grund, viel zu werfen. Hätten die Cardinals mal ein bisschen mehr gemacht, dann wäre da auch mehr möglich gewesen für die Wide Receiver. Also ich guck mal gerade, Brandon Ayuk hatte 2 Targets, Kendrick Bourne 1 Target, Richie James 1 Target. Also da war gar nichts los für die Wide Receiver. Der Einzige, der ein bisschen was gemacht hat, war George Kittle mit 4 Receptions für 92 Yards. Ansonsten hat da keiner irgendwas gemacht. Also das war einfach auch Gamescript. Ne? Dann haben die Wide Receiver gar nicht gebraucht. Und natürlich mega bitter. Ne? Wie gesagt, waren Top 10 Wide Receiver in meinen Rankings und ist halt komplett nicht aufgegangen.
Ja. Das stimmt. Ja, hatte ich auch in einem Lineup, hat ja trotzdem gereicht, aber trotzdem sehr blöd. Ich wäre durch mit so diesen Underperformern. Also war trotz allem ein schönes Fantasy-Jahr, würde ich sagen. Wir werden noch auf die anderen ein oder anderen Sachen natürlich zurückblicken, wenn es um einzelne Positionen geht. Also um das ganze Jahr mal zu betrachten, war jetzt nur die letzte Woche.
Ja, die nächsten Folgen, ne?
Genau.
Machen wir Running Back, Wide Receiver Recap und Quarterback
genau.
Und hin und her. Also da wird noch einiges kommen, ne? Also bis zur Pause quasi nach dem Super Bowl oder zum Super Bowl werden wir natürlich noch einige Sachen hier rausknallen.
Da geht's Schlag auf Schlag, ratatatata. Und wir werden hier mit den Takes nicht sparen, sage ich euch, Leute. Und natürlich auch unsere Takes vor der Saison komplett feiern und alles, was falsch war, rauslassen.
So. Das wollte ich gerade sagen. Also natürlich, wenn wir irgendwas falsch gesagt haben, werden wir natürlich cutten und gar nicht drüber sprechen. Ne? Falls ihr jetzt irgendwie denkt, wir werden uns hier, ne, wir werden das hier ernsthaft angehen. Wir werden natürlich nur Sachen sagen, die wir gut gemacht haben. Wie zum Beispiel Joshua Kelly, absoluter League-Winner.
Ja, ich muss auf jeden Fall nochmal einen Alvin Kamara Take von dir raussuchen und vor die nächste Folge knallen.
Ich glaube, der war in meinen Rankings noch ein Top 8 Running Back. Also so schlimm war es jetzt nicht.
Ja, guck, dann siehst du, alles gut.
Ja, also, ja, genau. Ja.
Ja. Aber gut, damit haben wir die Over- und Underperformer durch. Ich glaube, ich habe das letztes Jahr schon gefragt. Ich bin mir tatsächlich nicht ganz sicher. Wir hatten ja jetzt hier Over-Under-Performer, Ausreißer so gesehen. Und es gibt ja die Möglichkeit, Doubleheader zu spielen. Ne? Das heißt, das Finale findet dann in Woche 15 und 16 statt. Wie findest du die Möglichkeit?
Ich mag einfach den Charakter von Head-to-Head, ein Spieltag, alles entscheidet, boom, bang, aus. Ich liebe das. Das ist ja auch im Football das Gleiche, ja. Also es ist der Super Bowl oder es sind jetzt die Playoffs, ein Spiel, go or win, ne? Also gewinne oder geh nach Hause. Ja. Das ist eigentlich auch das, was mich zum Beispiel im Basketball ja nicht nervt. Also ich bin ja Basketball-Fan. Also ich weiß zum Beispiel, dass er Kevin Durant heißt und nicht und nicht Durant. Ne? Also ich bin echt ein Basketball-Fan. Nur, also Playoffs sind auch dann, ne, also Best of Seven und so, ist auch spannend, wie dann quasi die Adjustments und so, hat auch was, ja. Aber ich fände es schon geiler, wenn einfach ein Spiel entscheidet. Das ist halt der Charakter vom Football, was, glaube ich, auch von allen anderen Sportarten sich unterscheidet. Ne? Fußball hat man das im Finale auch, aber in den Playoffs zum Beispiel nicht. Das fand ich jetzt zum Beispiel in der Champions League total geil, dass es nur ein Spiel gab im Halbfinale und Viertelfinale. Das fand ich total mega geil. Und deswegen bin ich da jetzt bei Fantasy-Playoffs auch der Meinung, ein Spiel und that's it.
Ja. Ja, also ich bin da relativ leidenschaftslos tatsächlich irgendwie. Ich finde es ganz geil als Option tatsächlich, aber ja, wie du sagst, dann muss man, dann hat man die eine Woche eine gute Woche und denkt sich dann, yo, kacke, nächste Woche kann es auch wieder anders aussehen. Also ich glaube, ich wäre da tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich schon mal gefragt habe und wenn ja, was meine Antwort war an dich, aber ich bin da, glaube ich, eher bei dir tatsächlich, ja.
Ja, ist ja auch die Sache. Ich habe zum Beispiel in der Money League bin ich ja jetzt Dritter geworden und der Martin Schievers hat das Ding geholt. Grüße an Martin Schievers. Der hat zum Beispiel letzte Woche, glaube ich, 190 Punkte gemacht, diese Woche 190 Punkte. Also, weißt du, im Endeffekt ist dann derjenige, der dann Woche 16 gewinnt, einfach auch der verdiente Gewinner. Und dann, wenn im Rückspiel dann wieder alles umgedreht wird, was hat sich dann geändert? Was ist dann fairer? Ne? Von daher einfach bin ich dafür, dass man einfach Head-to-Head und let's go.
Ja. Ja, als letzten Punkt dann Championship in Woche 17, ne? Also es kann sein, dass der Take nächstes Jahr überholt ist, weil es besteht ja die Möglichkeit, dass wir nächstes Jahr schon ein 18-Spiele-Schedule haben und es da natürlich ein bisschen anders aussieht. Aber Raphael, Championship in Woche 17.
Ja, ich weiß nicht, warum man das macht, aber wie gesagt, an die Leute, ne, die Woche 17 spielen, wir sind immer noch da für euch, schickt uns gerne eure Fragen oder mir, ich weiß nicht, wie Christian, ob der da Bock drauf hat, aber schickt mir gerne eure Fragen, ich werde die beantworten, ich werde keine Rankings machen, ich werde keine heutige Defense machen, aber ihr könnt mir gerne schreiben, wenn ihr euch unsicher seid, es fuckt einfach ab, ne, also ich, wenn ihr jetzt, sagen wir mal, ihr habt jetzt einen Devonta Adams, ne, ich kann mir gut vorstellen, dass sie halt nächstes Spiel Devonta Adams vielleicht schonen oder sagen oder vielleicht spielen und nach, keine Ahnung, nach der ersten Halbzeit rausnehmen, wenn sie in Führung sind. Oder wen haben wir vielleicht noch als Beispiel? Vielleicht Alvin Kamara, dass der nächste Woche halt vielleicht hier und da Snaps sieht, aber den größten Teil halt nicht. Und das tut halt massiv weh, wenn Franchises ihre Spieler schonen und du die im Finale nicht aufstellen kannst. Ne? Und deswegen spielt man halt eine Woche 17 eigentlich kein Championship-Finale im Fantasy.
Ja, also du hast ja eigentlich alles schon gesagt, ne? Also die Chiefs haben die First Round Bye und schon Homefield Advantage, ne? Die können ihre Spieler schonen. Und Andy Reid hat heute auch dazu gesagt, certain guys will have the opportunity to rest up. Das heißt, vielleicht sehen wir Patrick Mahomes noch nicht mal. Ja, dann sehen wir vielleicht auch keinen Tyreek Hill. Dann sehen wir vielleicht auch keinen Travis Kelce. Und wenn du jetzt einen von denen hast, dann hast du natürlich komplett reingeschissen. Also deswegen, das
verzerrt. Aber wir könnten, aber wenn die ihre Starter schonen und ihre Backups spielen, könnte Le'Veon Bell ein League-Winner sein in Woche 17. Ja.
So ist es, genau. Also das einen Leid ist, das anderen Freud, ne? Von daher könnte das so sein, aber ja, also das verzerrt halt. Das, stell dir vor, du hast eine Saison mit, du hast ja das beste Beispiel, oder Travis Kelce ist ja auch ein hervorragendes Beispiel. Also du hast die ganze Saison Travis Kelce hat dich bis ins Finale getragen und dann kannst du Travis Kelce nicht spielen, weil der Coach sagt, wir spielen unsere Starter nicht.
Das ist auch scheiße. Und völlig zu Recht natürlich auch, ne? Der will natürlich sein Verletzungsrisiko minimieren. Also, wie gesagt, macht es nicht, weil die Chiefs werden ihre Spieler schonen anscheinend und vollkommen zu Recht. Ich weiß gar nicht, mit den Steelers, sind die Steelers schon clinched für?
Ja, Steelers und Bills haben die Playoffs auf jeden Fall sicher. Und aber so ist es ja, jedes Jahr ist es ja so, ne? Letztes Jahr, kann ich mich auch dran erinnern, war es irgendwie mit Seattle, glaube ich so. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall gibt es jedes Jahr solche Sachen. Todd Gurley hat mal einen, wo die Rams sicher schon in den Playoffs waren und, glaube ich, auch die Bye-Week geclinched haben oder so.
Also, 2017 war das, glaube ich.
Ja, also ist komplett für ein, ne?
Ihr wisst. Aaron Jones, Devonta Adams dieses Jahr werden wahrscheinlich auch geschont. Also ja, das ist so komplett scheiße.
Also Green Bay, New Orleans, Seattle, die haben alle den Divisionssieg sicher. Tampa Bay hat auch die Playoffs fit. Also vielleicht sagt auch Tampa Bay, hey, Tom Brady, der ist schon 70 Jahre alt, der Kerl, den setzen wir auf die Bank. Weil, ne, Mike Evans, komm, gönn dir mal eine Pause, geh mit Tom Brady einen Kaffee trinken nebenan. Und ja, dann habt ihr halt irgendwie, wenn ihr Devonta Adams und Mike Evans habt, dann ist halt Schicht im Schacht. Deswegen spielt man nicht mit Woche 17, Leute.
Ja, ganz wichtig, ey. Ganz wichtig.
Ja. Genau, so ist es. Ja, geil wäre natürlich, wenn die Green Bay Packers John Love starten, damit Aaron Rodgers auch MVP wird. Das ist ja, der darf sich ja jetzt keine schlechte Leistung mehr erlauben. Der ist jetzt klar, also ist MVP-Kandidat in meinen Augen Nummer 1 durch die Mahomes-Performance gestern. Von daher.
Wegen dem einen Spiel, da bist du konsequent, oder was?
Ja, er war ja schon die ganze Zeit, er war ja schon die ganze Zeit auf einem Mahomes-Level. Und wenn Mahomes halt jetzt einfach ein komplett grottiges Spiel macht und Aaron Rodgers eben weiter performt, dann ja, warum nicht?
War Rodgers nicht komplett grottig gegen Tampa Bay zum Beispiel auch?
Da bin ich mir tatsächlich gar nicht sicher. Aber Aaron Rodgers ist von der Statline her auf jeden Fall ein würdiger MVP.
Ja, gegen Tampa Bay hat er 160 Yards von 35 Passversuchen 16 angebracht, also ja, richtig okay, schlecht. Also von daher, ja, so ein schlechtes Spiel hat, glaube ich, mal jeder. Ich würde das jetzt nicht von einer Performance abhängig machen. Ich bin ja eh voll gegen den MVP Award, weil was würde ein Quarterback ohne seine O-Line machen? Was würde ein Quarterback ohne seinen Playcaller machen? Was würde der Quarterback ohne den Wide Receiver 1 machen? Also das ist halt der ultimative Teamsport in meinen Augen. Hat es niemand verdient, da MVP zu werden. Wenn man so Offensive Awards macht und Defensive Awards oder so, Offensive Player oder sowas, schon eher, aber MVP heißt ja Most Valuable Player und ich weiß nicht, wie valuable der wäre, wenn der seine anderen Komponenten nicht hätte, weißt du?
Ja, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Also auch ein Patrick Mahomes würde in Arizona nichts reißen, weil die 5 Yard Outs auf DeAndre Hopkins, ja, kann auch Mahomes nicht besser anbringen als Kyler Murray. Ja, also ich verstehe schon, was du meinst, das stimmt vollkommen, ja. Aber Jordan Love zu starten wäre schon ziemlich geil. Würde ich feiern.
Wäre auf jeden Fall geil. Wäre auf jeden Fall geil. Also ich bin mal gespannt. Vielleicht wird es ja auch Derrick Henry.
Ach so, MVP. Boah, hast du mich gerade abgehangen. Aber ja, MVP natürlich. Derrick Henry, warum nicht? Ne? Hat ja auch gestern ein richtig gutes Spiel gehabt. Und wie heißt er nochmal? McNichols zeigt ja auch nicht jede Woche, dass der Running Back total austauschbar ist. Aber gut, ja, warum nicht? Und ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Derrick Henry vor MVP.
Safe.
Ne? Haben wir schon, ja, wir haben schon ein neues Jahr, wenn wir rauskommen. Deswegen, Leute, euch allen einen guten Rutsch, ne? Auch wenn ihr nicht so feiern könnt,
wie es gewohnt seid. Dieses Jahr total trostlos,
ey. Ja.
Echt geil. Ich hab's eh nie verstanden. Silvester für mich ein absolutes Phänomen, wie man das feiern kann. Ich habe seitdem ich irgendwie, keine Ahnung, 16, 17 bin oder so, immer gearbeitet an Silvester, weil ich voll der Anti-Silvester-Typ bin. Ich raff's bis heute nicht. Aber dieses Jahr auf jeden Fall richtig trostlos und alle zu Hause. Ja. Wenigstens hattet ihr Fantasy als Ausgleich.
Ja, so ist es. Ich finde Silvester immer ziemlich geil, weil da geht's ab 10, 11 Uhr immer mit dem Silvester-Frühshoppen los und ich hab um 16 Uhr immer schon so einen Arsch voll. Das ist immer ganz geil.
Ja, ist natürlich klar, dass Alkohol und so immer wieder dann natürlich jetzt das, ja.
Aber uns hören bestimmt auch Minderjährige zu, deswegen wir wollen hier keinen Alkohol verherrlichen oder so.
Auf gar keinen Fall.
Aber dabei wird auch geschockt. Diesmal machen wir das natürlich über www.tele-schocken.de. Könnt ihr mal vorbeigucken. Ich wurde schon für die Empfehlung mal gelobt. Von daher, geiles Teil. Werden wir auch mal auch wieder machen am Silvester, denke ich. Über Zoom zumindest so ein bisschen. Mal gucken, wie es wird. Ja, ach ja, Leute, besinnliche Zeit, ne? Guten Rutsch, kommt gut rein, bleibt gesund. Raphael, letzte Worte.
Ja, letzte Worte. Wir sehen uns am Dienstag. Wie gesagt, nicht verpassen. Wir werden bis zum Super Bowl wieder hier einige Takes rausknallen und dann werden wir uns eine kleine Pause gönnen. Aber dann werden wir wieder komplett gestärkt hier alles abreißen, was geht. Und viel Erfolg bei der Woche oder beim Woche 17 Championship Game. Und ansonsten viel Glück heute Abend. Wenn ihr die Folge hört, wisst ihr ja schon, ob ihr gewonnen habt. Und was für ein Fantasy-Jahr. Einfach geil.
Ja, auf ein neues Fantasy-Jahr in der nächsten Woche bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.